Kapitel 2. Der Mensch als rationalisierendes Wesen. Kognitive Dissonanz und Selbstrechtfertigung. Bestimmt kennen Sie diese oder eine ähnliche Situation. Sie sitzen abends gemütlich mit Freunden beisammen, die Stimmung ist gut, die Stunde wird immer später und an Heimgehen ist nicht zu denken. Noch ein weiteres Getränk bestellen? Wenn da nur nicht das schlechte Gewissen wäre. Das Wissen um die morgige Veranstaltung an der Uni, zu der Sie gehen wollten, da die nächste Klausur ansteht. Und darüber hinaus das Wissen um einen möglicherweise verkaterten nächsten Tag, an dem Sie eigentlich noch einiges zu lernen hätten. Wie Sie sich auch entscheiden werden, ein ungutes Gefühl wird vermutlich in jedem Fall bestehen bleiben. Mit diesem kleinen Beispiel sind wir bereits direkt in der Sozialpsychologie angelangt, genauer bei der Theorie der kognitiven Dissonanz, einer der einflussreichsten und prominentesten Theorien innerhalb der Sozialpsychologie. Allein in den letzten 50 Jahren sind dazu weit über 1000 empirische Studien veröffentlicht worden. Das Bestechende an der Dissonanztheorie ist, dass sie nicht nur die Sozialpsychologie als stark theoriegeleitete Disziplin sehr beeinflusst und geprägt hat, sondern dass sie auch in der Lage ist, eine Vielzahl praktischer individueller und gesellschaftlicher Phänomene zu erklären. Abschnitt 2.1. Klassische Formulierung der Dissonanztheorie. Kognitive Dissonanz entsteht immer dann, wenn mindestens zwei verschiedene kognitive Inhalte, die wir erleben, in Klammern zum Beispiel Gedanken, Überzeugungen, Einstellungen, Wahrnehmungen, eigener Verhaltensweisen, nicht oder nur schwer miteinander vereinbar sind. In anderen Worten, Dissonanz entsteht immer dann, wenn eine bestimmte Kognition das genaue Gegenteil einer anderen Kognition impliziert. Ein mögliches Beispiel hierfür wäre folgendes Szenario. Kognition 1. Ich liege häufig ungeschützt in der prallen Sonne. Kognition 2. UV-Strahlung erhöht das Risiko für Hautkrebs. In diesem Fall stehen sich beide Kognitionen gegenüber und sollten entsprechend der Theorie hohe Dissonanz auslösen. Definition: Kognitive Dissonanz lässt sich als ein aversiver, motivationaler Zustand beschreiben, der das Individuum dazu motiviert, diesen unangenehmen Zustand abzubauen. Definition Ende. Dabei ist die entstehende Dissonanz umso höher, je wichtiger die widerstreitenden Kognitionen für die Person sind, die sie erlebt und je stärker sie einem persönlichen Standard entsprechen. Dissonanz kann auf 5 verschiedene Weisen reduziert werden. In Klammern siehe hierzu Abbildung 2.1 im gedruckten Buch. Erstens, Addition konsonanter Kognitionen, Hinzufügen von Argumenten, die meinen ursprünglichen Gedanken stützen bzw. meiner Empfindung entsprechen, zum Beispiel ich möchte braun werden. Zweitens, Subtraktion dissonanter Kognitionen, Vermeidung von Informationen, die zum Beispiel zeigen, dass UV-Strahlung tatsächlich krebsfördernd ist, etwa durch Ignorieren der neuesten Statistiken zu den Langzeitschäden von UV-Strahlenexposition. Drittens, Substitution dissonanter durch konsonante Kognitionen. Hervorheben von positiven Bereichen, die unabhängig von der erlebten Dissonanz sind. Zum Beispiel, ungeschütztes Sonnen mag zwar schädlich sein, aber dafür lebe ich sonst sehr gesundheitsbewusst. Ich rauche nicht und treibe viel Sport. Viertens, Erhöhung der Wichtigkeit konsonanter Kognitionen. Zum Beispiel, lange Sonneneinstrahlung ist zwar ungesund, aber mir ist am wichtigsten, dass ich mich wohlfühle und entspannen kann. Fünftens. Reduktion der Wichtigkeit dissonanter Kognitionen. Trivialisierung, zum Beispiel, ich glaube der medizinischen Forschung nicht, dass UV-Strahlung gesundheitsschädigend ist. Abschnitt 2.2. Klassische Forschungsparadigmen. In der dissonanztheoretischen Forschung finden sich 3 verschiedene klassische Forschungsparadigmen, also klassische Herangehensweisen zur Untersuchung der Theorie. Erstens, forcierte Einwilligung, in Klammern Forced Compliance. Zweitens, Wahlfreiheit, in Klammern Free Choice. Und drittens, selektive Informationssuche, in Klammern Selective Exposure. Abschnitt 2.2.1. Forced Compliance Paradigma. Das wohl bekannteste und am meisten beforschte Paradigma ist das sogenannte Forced Compliance Paradigma, in dessen Kontext das klassische $20-Experiment durchgeführt wurde. Studie. Forced Compliance. Das $20-Experiment. In dem klassischen Experiment von Festinger und Carl Smith, in Klammern Vergleiche 1959, wurden Versuchspersonen gebeten, an einer besonders langweiligen Aufgabe teilzunehmen, in Klammern Abschreiben von bedeutungslosen Zahlen und Buchstabenreihen. Im Experiment wurden sie von der Versuchsleitung aufgefordert, eine nachfolgende Versuchsperson anzulügen, indem sie ihr mitteilten, dass das auf sie wartende Experiment außerordentlich spannend sei. Für diese Lüge wurde ihnen entweder $1, in Klammern niedrige Rechtfertigung für die Lüge, oder $20, in Klammern hohe Rechtfertigung für die Lüge, als Belohnung angeboten. Als abhängige Variable erfassten die Forscher die Einstellung gegenüber der langweiligen Aufgabe, die sie zuvor in dem Experiment durchführen mussten. Das erstaunliche Ergebnis war, dass Personen mit niedriger Rechtfertigung, die also nur $1 für ihre Lüge erhielten, die Aufgabe als weniger langweilig bewerteten als diejenigen mit hoher Rechtfertigung, in Klammern $20. Festinger und Carl Smith erklärten diesen Befund so: Alle Personen, die an dem Experiment teilnahmen, erlebten kognitive Dissonanz, in Klammern Kognition 1, das Experiment war entsetzlich langweilig. Kognition 2, ich soll diese nette Studentin anlügen und erzählen, es sei total spannend gewesen. Die geht doch hinterher nicht mehr mit mir Kaffee trinken. Die Personen in der $20-Bedingung konnten ihre Lüge gegenüber der nachfolgenden Versuchsperson vor sich selbst allerdings gut damit begründen, dass sie dafür eine ordentliche Belohnung erhielten. Damit reduzierten sie die empfundene kognitive Dissonanz durch die Addition einer konsonanten Kognition. Die Personen in der $1-Bedingung konnten dies dagegen nicht. Der Betrag, mit dem sie entlohnt wurden, war zu gering, um eine hinreichende Rechtfertigung für ihr Verhalten sein zu können. Somit standen Einstellung und Verhalten einander unvereinbar entgegen. Dem Probanden blieb nichts anderes übrig, als die kognitive Dissonanz durch eine Änderung der Einstellung zum erlebten Experiment zu reduzieren. In Klammern, naja, so schlimm war es ja nun auch nicht. Oder zumindest lernt man hier, sich zu konzentrieren. Dadurch fanden sie, statt der ausbleibenden äußeren Rechtfertigung durch $20, eine interne Rechtfertigung für ihr Handeln. Dies entspricht der Reduktion dissonanter Kognition durch Änderung der eigenen Auffassung. Studie Ende. Die Befunde des $20-Experiments wurden mit verschiedenen anderen Paradigmen repliziert. Es zeigt sich insgesamt, dass Personen, die dazu gebracht werden, einstellungsdiskrepantes Verhalten zu zeigen, versuchen, die entstehende Dissonanz durch eine Einstellungsänderung in Richtung des gezeigten Verhaltens zu verändern. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn Personen nur geringe Rechtfertigungsmöglichkeiten für ihr einstellungsdiskrepantes Verhalten haben. Abschnitt 2.2.2 Free-Choice-Paradigma. In dieser ebenfalls klassischen Versuchsanordnung werden Personen gebeten, Entscheidungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu treffen. Beispielsweise sollen Personen 6 verschiedene Konsumartikel entsprechend ihrer Attraktivität in eine Rangreihe bringen. Im Anschluss sollen sie sich entweder zwischen dem Konsumartikel an 2. und 6. Stelle entscheiden, in Klammern niedrige Dissonanzbedingung, oder zwischen dem Konsumgut an 2. und 3. Stelle, in Klammern hohe Dissonanzbedingung. Natürlich ist klar, dass die Entscheidung zwischen Artikel 2 und 3, in Klammern vielleicht einem MP3-Player und einem neuen Handy, wesentlich schwerer fallen sollte als die Entscheidung zwischen Artikel 2 und 6, also einem MP3-Player und einem Psychologie-Lehrbuch. Erstere Bedingung ist deshalb diejenige, bei der am meisten Dissonanz entstehen sollte. In Klammern, wenn ich diesen Artikel nehme, entgeht mir der andere, den ich ähnlich gut finde. Im Anschluss werden die Versuchspersonen gebeten, die Attraktivität der beiden zur Auswahl stehenden Konsumgüter zu bewerten. Hier ist typischerweise zu beobachten, dass Personen in der Bedingung mit hoher Dissonanz, in Klammern Wahl zwischen Konsumgut an 2. und 3. Stelle, das Konsumgut an 2. Stelle stärker aufwerten als Personen in der niedrigen Dissonanzbedingung, in Klammern Wahl zwischen Konsumgut an 2. und 6. Stelle. Dieser Effekt wird Spreading Apart of Alternatives genannt und zeigt anschaulich, wie Menschen dazu neigen, Dissonanz, die durch eine Entscheidungssituation erzeugt wird, durch Aufwertung der gewählten und / oder Abwertung der nicht gewählten Entscheidungsalternative zu reduzieren. In Klammern siehe hierzu auch Abbildung 2.2 im gedruckten Buch. Abschnitt 2.2.3 Selective Exposure Paradigma, in Klammern selektive Informationssuche. Wenn Personen in ihrer Umwelt nach neuen Informationen suchen, dann tun sie dies oftmals nicht unabhängig von ihren Standpunkten, Erwartungen, Wünschen und Entscheidungen. Verschiedene Forschungen zeigen, dass Personen systematisch Informationen bevorzugen, die ihre sozialen Stereotype, Einstellungen, Verhandlungserwartungen, selbstwertdienlichen Schlussfolgerungen und Entscheidungen unterstützen. So wählen wir in der Zeitung vornehmlich Artikel oder Kommentare zum Lesen aus, die unserer eigenen politischen Einstellung entsprechen. Oder wir besuchen eher eine Wahlveranstaltung unserer präferierten Partei statt diejenige der Oppositionspartei. Im Hinblick auf eine selbstwertdienliche Schlussfolgerung können wir dazu neigen, einseitig auf unsere Erfolge oder positive Rückmeldungen zu schauen, statt auch unsere Fehler, Unzulänglichkeiten und Misserfolge im Blick zu haben. Im klassischen Selective Exposure Paradigma wird Dissonanz vorwiegend durch eine schwierige Entscheidung zwischen zwei Alternativen induziert. Dies können zum Beispiel zwei gleich attraktive Konsumgüter, zwei unterschiedliche Investmentstrategien oder politische Entscheidungen sein. Im Anschluss erhalten die Untersuchungsteilnehmer zusätzliche Informationen, in Klammern zwischen 8 und 16 Stück, die zur Hälfte die eigene Entscheidung bekräftigen, in Klammern konsistent sind, und ihr zur anderen Hälfte widersprechen, in Klammern also inkonsistent zu der eigenen Entscheidung sind. Wenn die Entscheidung beispielsweise darauf abzielt, sich entweder für oder gegen eine stärkere Terrorismusbekämpfung bei Beschneidung der Grundrechte auszusprechen und der Proband sich dagegen entscheidet, wäre hierbei eine konsistente Information, dass es bei Beschneidung der Grundrechte möglicherweise zu Missbrauch seitens der Politik kommen kann. Dieses Argument unterstützt somit die Meinung der Versuchsperson. Dagegen wäre die Information, dass die Bevölkerung durch eingeschränkte Grundrechte leichter vor Terroranschlägen geschützt werden kann, inkonsistent zur vorherigen Entscheidung. Die Versuchsteilnehmer können dann entscheiden, zu welchen Informationen sie gerne einen wesentlich ausführlicheren Artikel lesen möchten. Typischer Befund ist, dass Personen systematisch mehr entscheidungskonsistente als inkonsistente Informationen auswählen, / anfordern und somit mehr Artikel zu den Informationen lesen, die ihre Entscheidung unterstützen. Dieser Effekt der verzerrten Informationsauswahl wird auch als Selective Exposure Effekt bezeichnet. Er zeigt sich im sogenannten Konfirmationsbias, in Klammern von Englisch Confirmation Bias, der die Differenz zwischen den gewählten konsistenten und den gewählten inkonsistenten Informationen angibt. Die Personen fühlen sich darin bestätigt, dass es mehr Belege für die getroffene Entscheidung gibt als dagegen. Daraus resultiert eine verzerrte Wahrnehmung zugunsten der konsistenten Information. Beispiel: Das Risiko von Fehlentscheidungen. Praktische Bedeutung selektiver Informationssuche. Die Erforschung von Determinanten und Prozessen, die mit dem Phänomen der selektiven Informationssuche, in Klammern Selective Exposure, in Verbindung stehen, ist von besonderer Wichtigkeit, weil dieses Phänomen mit schwerwiegenden Risiken verbunden sein kann. Selektive Informationssuche kann dazu führen, dass Personen bei Entscheidungen potenzielle Risiken und Warnsignale übersehen, sodass sie Standpunkte aufrechterhalten, die aufgrund der objektiven Informationslage nicht angemessen oder falsch sind. Als politisches Beispiel hierzu dient die Irak-Politik unter dem US-Präsidenten George W. Bush. Aufgrund einseitiger CIA-Berichte leitete dieser einen Präventivkrieg gegen den Irak ein, da vermutet wurde, dass deren Staatschef Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügte. Obwohl genügende Anzeichen dieser Annahme widersprachen, wurde der Krieg fortgesetzt und damit an der Meinung festgehalten. Obwohl man schließlich zu der Erkenntnis kam, dass dieses Vorgehen fehlgeleitet war, da der Irak über keine derartigen Massenvernichtungswaffen verfügte, war die Zerstörung nicht rückgängig zu machen. Beispiel Ende. Derartige Fehlentscheidungen sind weniger wahrscheinlich, wenn Personen ausgewogen nach unterstützenden und widersprechenden Informationen suchen. Dies trifft vor allem dann zu, wenn neue Informationen nach einer vorläufigen Entscheidung verfügbar sind und durch die Integration widersprechender Informationen eine frühzeitige Korrektur von Fehlentscheidungen noch möglich wäre. Obwohl eine selektive Informationssuche bei komplexen Entscheidungsproblemen in der Realität durchaus Vorteile haben kann, sie kann zum Beispiel Zeit oder Kosten ersparen, da es natürlich sehr aufwendig ist, immer zu allen Entscheidungsalternativen Informationen zu sammeln und zu vergleichen, muss zusammenfassend festgestellt werden, dass in Situationen mit hohen Risiken und mit relativer Transparenz von Vor- und Nachteilen bestimmter Entscheidungsalternativen die Wahrscheinlichkeit negativer Entscheidungsergebnisse erhöht ist, wenn Informationen selektiv ausgesucht werden. Ein Großteil der bisherigen Forschungen zu selektiver Informationssuche wurde im theoretischen Kontext der Dissonanztheorie von Festinger, in Klammern Vergleiche 1957 und 1964, durchgeführt, die davon ausgeht, dass Personen nach Entscheidungen Dissonanz erleben und deshalb systematisch nach entscheidungsunterstützenden Informationen suchen, um diesen aversiven bzw. unangenehmen motivationalen Zustand abzubauen. Klassische Forschungen wiesen beispielsweise nach, dass Personen immer dann unterstützende Informationen bevorzugen, wenn sie sich frei für eine bestimmte Handlungsalternative entscheiden können, wenn sie sich ihrem Standpunkt verpflichtet fühlen, wenn eine Entscheidung oder ein bestimmter Standpunkt nicht rückgängig zu machen sind oder der Grad der Dissonanz ansteigt. Neuere Erklärungsansätze sind jedoch eher kognitiver Art. Hier steht nicht der Abbau des aversiven motivationalen Zustands im Vordergrund, sondern vielmehr wird der Confirmation Bias durch die unterschiedliche Bewertung konsistenter und inkonsistenter Informationen erklärt. Demnach betrachtet man konsistente Informationen bereits a priori als qualitativ hochwertiger und testet im Gegensatz dazu inkonsistente Informationen wesentlich kritischer. Die Folge der Überbewertung konsistenter im Vergleich zu inkonsistenten Informationen ist, dass hinsichtlich der Auswahl von Informationen erstere bevorzugt werden, in Klammern Selective Exposure Effect. Abschnitt 2.2.4 Dissonanz und Gesellschaft. Dissonanz in Gruppen. Studie. Dissonanzreduktion in Gruppen. Festinger, Rieken und Schachter führten 1956 eine besonders aufschlussreiche Untersuchung zu Mechanismen der Dissonanzminderung durch. Diese Forscher untersuchten im Rahmen einer Verhaltensbeobachtung, bei der Festinger sich übrigens selbst als Sektenmitglied ausgab, eine sogenannte Weltuntergangssekte. Mitglieder dieser Sekte waren davon überzeugt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in naher Zukunft die Welt untergehen würde. Festinger und Kollegen wollten wissen, wie die Sektenmitglieder reagieren würden, wenn die Welt nun doch nicht unterginge. Als der vermeintliche Tag des vorhergesagten Weltuntergangs vorüber war und die Welt, welche Überraschung, nicht unterging, bemerkte Festinger, dass die Sektenmitglieder die dadurch entstandene Dissonanz reduzierten, indem sie annahmen, dass ihre Gebete die Welt gerettet haben. Ganz von dieser Annahme und deren Richtigkeit überzeugt, begannen sie sogar damit, durch Mission neue Mitglieder für ihre Sekte anzuwerben. Diese Strategie der Dissonanzreduktion entspricht damit der Substitution dissonanter durch konsonante Information. Studie Ende. Es ist leicht, über die Irrationalität der Anhänger eigentümlicher Sekten zu schmunzeln. Die Dissonanztheorie, wie jede andere psychologische Theorie, macht aber vor niemandem Halt. Daher drängt sich die Frage auf, ob sich auch in etablierten Massenreligionen ähnliche Phänomene zeigen. Im Christentum wurde beispielsweise wiederholt die Wiederkehr Christi und damit das Ende der Welt vorhergesagt. Wie wir wissen, sind derartige Prophezeiungen nicht eingetreten. Dennoch führte deren Widerlegung nie zum Zusammenbruch des Christentums oder irgendeiner anderen Religion. Beispiel: Die Kuba-Invasion. Negative Folgen kollektiver Dissonanzminderung. Ein aufschlussreiches Beispiel zur Dissonanz und ihrer Reduktion innerhalb einer sozialen Gruppe zeigt sich in der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten. Das Resultat dieser kollektiven Dissonanzminderung war das Fiasko der Invasion Kubas im Jahr 1961. Nachdem Fidel Castro mit seinen kommunistischen Weggefährten Kuba eroberte, beriet Präsident Kennedy mit seinem Stab darüber, wie man Kuba wieder aus Castros Händen entreißen könnte. Kennedy und die meisten seiner Berater favorisierten den Plan, Kuba mit einer Truppe von Exilkubanern in einer militärischen Überfallaktion zurückzuerobern. Die Operation sollte von Nicaragua aus durchgeführt werden, mit dem Ziel, die Revolutionsregierung Fidel Castros zu stürzen. Dazu sollte die CIA von den freiwilligen Exilkubanern unterstützt werden. Nur wenige seiner Berater waren gegen diesen Plan. Der Angriff auf Kuba scheiterte kläglich und die meisten kubanisch-amerikanischen Soldaten wurden noch am Strand getötet oder gefangen genommen. Beispiel Ende. Yanis analysierte Audiobänder der Gruppendiskussionen von Kennedy und seinen Beratern. Er fand dabei das sogenannte Groupthink-Phänomen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass eine ausgewogene und umfassende Betrachtung der Tatsachen zugunsten des Gruppenerhalts, in Klammern beziehungsweise einer einheitlichen Meinung, aufgegeben wird. Im Hinblick auf die Kuba-Invasion bedeutet dies, dass Kritiker des Präsidenten, in Klammern also diejenigen Berater, die gegen eine Invasion waren, systematisch abgewertet und mundtot gemacht wurden. Es zeigte sich also, dass die Mehrheit der Gruppe selektiv nur nach Informationen innerhalb der Gruppe suchte, die den Angriffsplan unterstützte. Kritische und widersprechende Informationen wurden nicht auf ihre Wertigkeit geprüft bzw. gar nicht erst zur Kenntnis genommen. Wie bereits geschildert, kam bei der Entscheidung, den Irak aufgrund von vermuteten Massenvernichtungswaffen anzugreifen, ähnliche Prozesse zum Tragen. Auch hier wurde am Gruppenentscheid festgehalten und andere, widersprechende Informationen wurden konsequent ignoriert bzw. abgewertet. In Klammern siehe hierzu Abbildung 2.3 im gedruckten Buch. Ebenfalls im politischen Kontext untersuchten Sweeney und Gruber, in Klammern Vergleiche 1984, die Rolle der selektiven Informationssuche. Als der damalige republikanische US-Präsident Richard Nixon wiedergewählt werden wollte, ließ er das Wahlkampfbüro seines demokratischen Gegners George McGovern durch heimlich installierte Mikrofone, in Klammern Wanzen, abhören. Dies flog nach einiger Zeit auf und verursachte einen der größten politischen Skandale der US-amerikanischen Geschichte. Sweeney und Gruber interessierten sich nun dafür, wie Wähler der Republikaner in diesem Kontext Dissonanz, in Klammern Kognition 1, Nixon ist unser Mann versus Kognition 2, Nixon hat die freiheitlichen Grundrechte unserer Verfassung verletzt, reduzierten. Die Forscher befragten Republikaner und Demokraten darüber, welche und wie viele Informationen sie über den politischen Skandal aus den Zeitungen kannten. Wie erwartet zeigte sich, dass Demokraten wesentlich mehr Informationen aus den Medien über den Skandal erinnerten als Wähler der Republikaner. Der Grund dafür liegt darin, dass der Skandal für Demokraten keine Dissonanz erzeugte, da negative Informationen über den Präsidenten Nixon eher konsistent zu ihrer Ansicht war. Bei den Republikanern stellte sich die Sache natürlich anders dar, denn die Widersprüche waren enorm. Es schien, als ob diese ihre Dissonanz über den politischen Skandal dadurch reduzierten, dass sie Informationen über den Skandal in den Medien einfach ignorierten und selektiv vermieden, in Klammern Subtraktion dissonanter Kognitionen. Ähnliche Effekte fanden Jonas, Graubmann, Fischer, Greitemeier und Frey, in Klammern Vergleiche 2003, im Rahmen der CDU-Parteispendenaffäre in Deutschland. Auch hier vermieden Wähler der CDU Informationen zum Parteispendenskandal wesentlich stärker als Wähler anderer Parteien. Wir alle können, wenn wir ganz ehrlich sind, diese Verhaltenstendenz vermutlich bei uns selbst beobachten. Wir bevorzugen Zuspruch statt Widerspruch. Dissonanz variiert zwischen Kulturen. Schließlich ist auch wichtig zu betonen, dass Dissonanz interkulturell variieren kann. Forscher fanden signifikante Unterschiede darin, wie Asiaten, in Klammern eher kollektivistisch orientierter Kulturkreis, und Personen europäischer Herkunft, in Klammern eher individualistisch orientierter Kulturkreis, ihre Entscheidungen rechtfertigen. Kollektivisten tendieren dazu, Entscheidungen besonders stark vor allem dann zu rechtfertigen, wenn sie diese für einen Freund anstatt für sich selbst getroffen haben. Bei Individualisten war dieser Effekt genau umgekehrt. Diese zeigten Rechtfertigungstendenzen, in Klammern Dissonanzreduktion, vor allem dann, wenn sie die Entscheidung für sich selbst anstatt für andere Freunde trafen. In einer anderen Studie konnte auch gezeigt werden, dass Dissonanzreduktionsprozesse auch zu verstärktem Autoritarismus, Extremismus und zur Abwertung von Außengruppen führen können. McGregor, Zenner, Holmes und Spencer konnten zeigen, dass das Ausmaß persönlicher Unsicherheit, in Klammern induziert durch eine Bedrohung der Selbstintegrität, zu extremen Überzeugungen in sozialen Themenbereichen führte. Dies wurde dagegen nicht beobachtet, wenn die Bedrohungsmanipulation zur persönlichen Unsicherheit ausblieb. Weitere interessante Dissonanzeffekte gibt es auch in jüngeren Studien. Norton, Monnen, Cooper und Hogg fanden, dass Personen sogar stellvertretend für andere Menschen Dissonanz reduzieren. Dieses Phänomen der stellvertretenden Dissonanz, in Klammern Vicarious Dissonance, wurde folgendermaßen nachgewiesen. Untersuchungspersonen betrachteten andere Personen, die sich in einer Situation befanden, in der sie starke Dissonanz empfinden sollten. Der Proband beobachtete also ein Mitglied der eigenen Gruppe, in Klammern hier, desselben Colleges, das in einem Forced-Choice-Paradigma dazu gezwungen wurde, sich in einer Rede für ein bestimmtes Thema zu engagieren, obwohl die Person eigentlich eine gegenteilige Auffassung dazu hatte. Wie wir oben bereits gehört haben, war zu erwarten, dass diese Person aufgrund ihres einstellungsinkonsistenten Verhaltens ihre Haltung zu diesem Thema ändern sollte. Nur so konnte ihre Dissonanz reduziert werden. Aber welche Konsequenzen hat dies für den Beobachter dieser Situation? Die Ergebnisse zeigen, dass Personen, die andere Gruppenmitglieder in dieser Situation beobachteten, ihre Einstellung ebenfalls in Richtung des gezeigten einstellungsdiskrepanten Verhaltens änderten. Vermutlich wurde dieser Befund darüber vermittelt, dass sich die Beobachter vorstellten, selbst in dieser Situation zu sein, was sie als sehr unangenehm erlebten, so als würden sie selbst die kognitive Dissonanz der anderen Person empfinden. Abschnitt 2.3. Theoretische Weiterentwicklungen der Dissonanztheorie. Abschnitt 2.3.1. Wie wird Dissonanzreduktion psychologisch vermittelt? Wie bei allen psychologischen Theorien und Effekten stellt sich auch bei der Dissonanzreduzierung die Frage, welche Prozesse der Motivation oder der Kognition eine entscheidende Vermittlerrolle spielen. Motivation ist relevant, wenn Menschen ein Verhalten zeigen, dessen vorwiegendes Ziel es ist, negative Gefühle zu lindern oder positive Emotionen zu wecken. Kognition ist dagegen relevant, wenn die Menschen Verhalten zeigen, dessen primäres Ziel es ist, die Kohärenz von Denken und Handeln zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Die Forschung zeigt, dass die Dissonanzminderung ohne motivationale Prozesse nicht auskommt. Vereinfacht gesagt, Gefühle sind im Spiel, selbst wenn gleichzeitig diszipliniertes Denken abläuft. Elkin und Leipe berichten, dass die Erregung kognitiver Dissonanz tatsächlich mit erhöhter physiologischer Erregung einhergeht. Weitere Befunde stützen die Annahme, dass eine solche physiologische Erregung als Folge kognitiver Dissonanz auch zu ähnlichen Effekten führt wie eine generelle unspezifische physiologische Erregung. So zeigen Personen im Zustand physiologischer Erregung bekanntermaßen eine bessere Leistung bei einfachen als bei schwierigen Aufgaben. Kiesler und Pallack konnten zeigen, dass dies ganz genauso ist, wenn die physiologische Erregung durch Dissonanz hervorgerufen wurde. Im Gegensatz zu diesen objektiven Betrachtungen, die vielleicht nahelegen, Dissonanzerregung wäre einfach ein physiologischer Zustand wie viele andere auch, zeigte sich in weiten Untersuchungen auf subjektiver Ebene, dass Dissonanz sehr wohl als ein unangenehmer psychologischer Zustand erlebt wird, der nicht zu vergleichen ist mit einem lediglich generellen Zustand erhöhter physiologischer Erregung. In Übereinstimmung mit dieser Sicht steht auch die Formulierung des sogenannten New Look Model of Dissonance von Cooper und Fazio, in Klammernvergleiche 1984. Die Autoren unterscheiden zwischen Dissonanzmotivation und Dissonanzerregung. Danach ist Dissonanzerregung durch einen unspezifischen Erregungszustand, in Klammern Arousal, charakterisiert, welcher nachfolgend sowohl positiv als auch negativ interpretiert werden kann. Nur wenn Personen diesen generellen Erregungszustand als negativ interpretieren, führt er auch zu einer unangenehmen psychologischen Empfindung und in der Folge zur Dissonanzmotivation, das heißt dem Bedürfnis, die erlebte Dissonanz zu reduzieren. Dies geschieht mittels der zuvor beschriebenen typischen Dissonanzreduktionsmechanismen, in Klammern zum Beispiel Einstellungsänderung, selektive Informationssuche, Rechtfertigung etc. Abschnitt 2.3.2: Dissonanz und selbstbezogene Inkonsistenz. Eine weitere einflussreiche Revision der Dissonanztheorie wurde von Aronson vorgelegt, welche sich vor allem mit dem Zusammenhang von Dissonanzerregung und dem individuellen Selbst einer Person befasst. Aronson nimmt an, dass Dissonanzerregung und nachfolgende Dissonanzreduktion nur dann einsetzen, wenn ein Verhalten eigenen grundlegenden Kernüberzeugungen und Einstellungen widerspricht. Demnach entsteht Dissonanz nicht, weil lediglich zwei Kognitionen inkonsistent zueinander sind, sondern weil diese Kognitionen eine selbstbezogene Inkonsistenz hervorrufen, also im Widerstreit mit ganz grundsätzlichen Merkmalen der eigenen Person stehen. Das heißt, beim klassischen 20-Dollar-Experiment entsteht Dissonanz nicht wegen der Kognitionen „Das Experiment ist langweilig" und „Ich sagte, das Experiment sei spannend", sondern beispielsweise wegen der Kognition „Ich bin eine ehrliche Person" und „Ich habe einen Mitstudenten belogen". Beide dieser Kognitionen betreffen auf tieferer Ebene den Kern der Person, in Klammern deren Werte, moralischen Vorstellungen etc. und nicht nur ihr sichtbares Verhalten. In einem mittlerweile klassischen Experiment konnten Stone, Aronson, Crane, Winslow und Freed, in Klammern Vergleiche 1994, in ihrer sogenannten Hypocrisy, in Klammern Heuchelei-Experimenten, diese erste selbstbasierte Revision der Dissonanztheorie bestätigen. Studie: Die Heuchelei-Experimente. Die Forscher ließen in den sogenannten Hypocrisy-Experimenten ihre Versuchsteilnehmer zunächst eine unterstützende Rede für Safer Sex halten. Das heißt, sie mussten begründen, warum es wichtig sei, keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Nachfolgend kreuzten die Autoren zwei experimentelle Faktoren miteinander. Das heißt, sie untersuchten in demselben Experiment gleichzeitig zwei verschiedene Einflüsse auf die abhängige Variable, in Klammern das jeweilige Verhalten, und erzeugten dadurch für verschiedene Personen unterschiedliche Bedingungen. Faktor 1: Einfluss von Öffentlichkeit. Die Personen in dieser Gruppe hielten diese Rede entweder öffentlich, in Klammern das heißt vor einer Videokamera, und in dem Bewusstsein, dass andere Personen diese Rede später sehen und hören können, oder privat, in Klammern keine Videokamera, niemand wird diese Rede je sehen oder hören. Faktor 2: Erinnerung an eigenes inkongruentes Verhalten. Im Rahmen des zweiten experimentellen Faktors wurden die Versuchspersonen entweder an eine Situation erinnert, in der sie gegen die Safer-Sex-Norm verstoßen hatten, oder nicht. Dies wurde erreicht, indem die eine Hälfte der Versuchspersonen einen kurzen Aufsatz über eine Situation schreiben musste, in der sie ungerechtfertigterweise kein Kondom verwendete, während die zweite Hälfte dagegen über eine irrelevante, in Klammern nicht themenbezogene Situation schrieb. Dadurch erzeugte die Versuchsleitung bei einigen Versuchspersonen gezielt eine kognitive Dissonanz, nämlich bei denjenigen, die zunächst öffentlich für Safer Sex argumentieren sollten, in Klammern Faktor 1, Subgruppe öffentlich, und zugleich aber im Faktor 2 zu der Subgruppe gehörten, die sich eingestehen musste, sich selbst nicht immer an Safer Sex gehalten zu haben. Als abhängige Variable wurde gemessen, wie viele von ihrem Versuchspersonenentgelt die Untersuchungsteilnehmer in Kondome umtauschten, die ihnen der Versuchsleiter beim Verlassen des Labors anbot. Inwiefern investierten die Probanden also in zukünftigen Safer Sex? Es fand sich, dass die Personen in der sogenannten Heuchelei-Bedingung, in Klammern also jene, die eine öffentliche Rede für Safer Sex hielten, nachfolgend aber daran erinnert wurden, sich selbst nicht immer entsprechend verhalten zu haben, besonders viel Versuchspersonenhonorar in Kondome umtauschten. Dieses Ergebnis widerspricht der ursprünglichen Annahme der Dissonanztheorie, denn dieser zufolge hätten gerade die Heuchler aufgrund ihrer erlebten Dissonanz, in Klammern Nicht-Einhalten des eigenen Grundsatzes, dazu tendieren sollen, diese durch Einstellungsänderung, in Klammern Ich bin gegen Safer Sex und kaufe daher auch keine Kondome, oder Trivialisierung, in Klammern Diese Ausnahmen sind nicht der Rede wert und im Grunde halte ich mich an Safer Sex, abzubauen. Stattdessen kaufte ausgerechnet diese Personengruppe die meisten Kondome bzw. Zeitschriften zu Safer Sex. Dies kann man so interpretieren, dass das inkonsistente Verhalten dieser Probanden deren persönlichen Werten und grundlegenden Einstellungen widersprach. Es waren also wichtige, selbstbezogene Aspekte betroffen. Studie Ende. Man kann folglich aus diesen Heuchelei-Experimenten schließen, dass kognitive Dissonanz und nachfolgende Dissonanzreduktion nur dann auftreten, wenn das einstellungsdiskrepante Verhalten den Kern der eigenen Person betrifft, mit all ihren Werten, Normen und Kernüberzeugungen. Dieser Befund konnte in weiteren Studien mehrfach repliziert werden und spricht für die Validität der ersten selbstbasierten Revision der Dissonanztheorie von Aronson. Abschnitt 2.3.3: Positives Selbstbild und kognitive Dissonanz. Mehr Schein als Sein? In einer weiteren, neueren Revision der Dissonanztheorie postulieren Forscher aus dem Bereich der Selbstaffirmationstheorie, dass Dissonanzeffekte nicht aus der einfachen Inkonsistenz zwischen Kognitionen entstehen, sondern aus dem Bedürfnis von Personen heraus, ein positives Selbstbild, in Klammern Selbstintegrität, aufrechtzuerhalten. Wenn sich Personen aus freien Stücken heraus dazu entscheiden, ein bestimmtes einstellungsdiskrepantes Verhalten zu zeigen, in Klammern wie zum Beispiel beim 20-Dollar-Experiment eine andere Person anzulügen, dann bedroht dies das positive Selbstbild, das Personen normalerweise von sich haben. Die Bekräftigung bzw. Stärkung anderer wichtiger Teile des Selbst hilft dagegen, diese Bedrohung der Selbstintegrität zu kompensieren, in Klammern Fluid Compensation. Empirisch bestätigt wurde diese theoretische Erweiterung von Steele, der zeigen konnte, dass typische Dissonanzreduktionsprozesse ausbleiben, wenn Versuchspersonen nach der Dissonanzerzeugung die Möglichkeit hatten, wichtige Aspekte ihrer allgemeinen Selbstintegrität zu bekräftigen, in Klammern zum Beispiel durch das Schreiben eines Aufsatzes über einen wichtigen Wert, den sie vertreten. Wenn man sich also selbst auf andere Weise darin bestätigt, grundsätzlich ehrlich und integer zu sein, kann man eine kognitive Dissonanz, die diesem Grundsatz in einem konkreten Bereich widerspricht, besser aushalten und man bemüht sich nicht automatisch um eine Reduktion der Dissonanz, wie es die klassische Dissonanztheorie noch vorhergesagt hatte. In ähnlicher Weise zeigten Tesser und Cornell, dass die erhöhte Salienz, in Klammern kognitive Zugänglichkeit, von positiven Selbstbewertungen die Motivation zur Dissonanzreduktion verringert. Für einen Überblick siehe auch Harmon Jones 2000.